Herzlich willkommen alle zur Pressekonferenz 50 Jahre IZ3W. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid und Sie alle da sind. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Rosalie Mack und mache hier die Öffentlichkeitsarbeit im IZ3W. Und meine anderen Kollegen und Kolleginnen, die hier sind, sind Katrin Dietrich, die Bildungsarbeit hier betreut, und Christian Stock, der für die Redaktion da ist.
Anfangs brummte noch ein wenig der Ofen im Hintergrund. Aber ansonsten lief die Pressekonferenz zum 50-jährigen Bestehen der Aktion Dritte Welt flott an, auch wenn sich die Macherinnen nach einem halben Jahrhundert noch nicht geeinigt haben, ob es nun Aktion Dritte Welt, ADW oder Informationszentrum Dritte Welt mit dem berühmten Kürzel IZ3W heißen soll. Doch hören wir zunächst Christian Stock zu den Anfängen.
IZ3W ist seit 1970 aktiv. Das ist das Projekt, das diese Aktion Dritte Welt e.V., diese Studierendeninitiative, eben institutionalisiert hat. 1970 erschien auch die erste Ausgabe dieser Zeitschrift, damals Blätter des IZ3W genannt. Und es war damals tatsächlich so eine zusammengetackerte Loseblattsammlung, so eine Art Flugblätter, die eben zusammengeheftet wurden. Daraus hat sich im Laufe der Jahrzehnte eine Zeitschrift entwickelt, die mittlerweile, ja, muss man sagen, professionell erstellt wird von einem hauptamtlichen Team, allerdings unter Beteiligung von sehr viel ehrenamtlich Mitarbeitenden, teilweise in der Redaktion, aber vor allen Dingen auch in der Autorenschaft. Also das Ganze ist nach wie vor kein kommerzielles Medienprodukt, sondern eine Zeitschrift, in der es um internationale Solidarität geht, um politische Anliegen, die im weitesten Sinne süd-nordpolitisch verortet sind. Die Zeitschrift ist mittlerweile, kann man sagen, zumindest in deutscher Sprache die älteste Zeitschrift, die sich mit sogenannten Themen der dritten Welt befasst, die Entwicklungspolitik kritisch beleuchtet, die weltwirtschaftliche Zusammenhänge aufzeigt und sich mit Rassismus und den Folgen von Kolonialismus befasst. Ich kenne da keine einzige, die älter ist als wir. Die anderen, die es schon durchaus gibt in deutscher Sprache, sind alle erst in den 70er Jahren entstanden.
Nicht nur Christian Stock geht aber der Begriff Dritte Welt heute nicht mehr problemlos über die Zunge.
Könnt ihr vielleicht nochmal was zum Begriff der Dritten Welt sagen? Weil ich glaube, viele haben sich ja im Laufe der Geschichte distanziert mit der Klassifizierung. Warum seid ihr dabei geblieben?
Der Begriff hat ursprünglich eine herrschaftskritische Bedeutung, ganz klar. Also der wurde von einem französischen Soziologen in den 50er Jahren erdacht und nahm Bezug auf den dritten Stand, französische Revolution und so weiter. Da ging es um die Emanzipation der unterdrückten Klassen von den Herrschenden aus den ersten beiden Ständen. Und dieser Begriff wurde dann sozusagen auf die kolonialisierten Länder auch angewandt und popularisiert, also wirklich weltweit bekannt gemacht, hat diesen Begriff der antikoloniale Theoretiker Franz Fanon. Der hat das aufgegriffen aus Frankreich, diesen Begriff. Und da wurde dann ja in den 50er, 60er, 70er Jahren ein Riesenbegriff, und damals war mit auch verbunden ein dritter Weg zwischen dem Realsozialismus, also zwischen dem Ostblock und dem kapitalistischen Westen. Und zwar ein positiv verstandener dritter Weg. Und das ist damals eben historisch so gewesen, dass es ein fortschrittlicher und auch kritischer Begriff war. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Bedeutung aber zunehmend verschoben in Richtung einer Hierarchisierung. Also erste Welt die Reichen, dritte Welt die ganz unten. Und dann hat man ja sogar noch den Begriff der vierten Welt dazu erfunden, von den ganz, ganz armen Ländern. Und das ist dann der Grund, warum viele Leute aus unserer Szene, aus unserer Solidaritätsbewegung ausgestiegen sind aus dem Begriff und dann Alternativen verwendet haben wie Trikont, also die drei Kontinente, Asien, Afrika, Lateinamerika. Oder später in den 90er Jahren kam der Begriff der einen Welt auf, der sozusagen eine Utopie beinhaltet von einer gleichberechtigten Welt. Wir lehnen letzteren Begriff mehr oder minder deutlich ab, weil das ein Euphemismus ist. Also die Welt ist gespalten, vielfältig, vielleicht nicht mehr in den Schemata, wie es in den 50er Jahren existiert, aber soziale Spaltungen, die auch geografisch teilweise immer noch sichtbar ist zwischen Süd und Nord, die ist vorhanden, und deswegen verwenden wir diesen euphemistischen Begriff eine Welt nicht. Unsere gängige Sprachregelung ist tatsächlich am ehesten Länder des globalen Südens. Und das globale Süden rekurriert noch darauf, dass die Länder tatsächlich nicht unbedingt alle auf der Südhalbkugel liegen, sondern dass Länder des globalen Südens können mittlerweile sogar in Europa leben. Es gibt Regionen, also Teile Griechenlands oder so, die werden peripherisiert, wie früher das bei klassischen Drittweltländern der Fall war, mit den gleichen Auswirkungen, dass medizinische Versorgung zusammenbricht und so weiter.
Doch noch einmal ein geraffter Blick auf die bemerkenswerte Geschichte der ADW.
Also wie gesagt, gegründet wurde die Aktion Dritte Welt, die ADW, im Frühjahr 68 von ein paar Freiburger Studierenden. Und die BZ, das ist ganz witzig, die hat öfters, findet man sie hier in der Chronik drin, aber gleich am Anfang möchte ich kurz zitieren, die BZ vom 19. Juli hat diese Gruppe dann gleich als ein mutiges und begrüßenswertes Experiment bezeichnet. Und ja, heute ist die IZ3W oder das IZ3W kein Experiment mehr, sondern ein ganz breit aufgestelltes Projekt, wie Sie jetzt auch schon mitbekommen haben, mit den unterschiedlichsten Angeboten und mit einer sehr, sehr spannenden Geschichte, wie ich finde. Also ich will Ihnen nur so ein paar kurze Eckdaten nochmal geben. Also kurz nach der Gründung, das ist einfach auch aus heutiger Sicht faszinierend, nämlich schon im Oktober 68 gab es einen ersten Zeitsonderdruck mit von der ADW zusammengestellten Artikeln. Und am 18. November 68 gab es eine Großveranstaltung mit mehr als 4000 Zuhörerinnen und Zuhörern. Zu Gast waren damals so prominente Namen wie Ernst Bloch, Günter Grass, der Entwicklungshilfeminister Erhard Eppler und Jürgen Horlemann. Also das war schon eine große Nummer auch damals. 1970 sitzt die ADW dann offiziell im ASTA und bemüht sich um den Aufbau einer sogenannten Lobby für die Dritte Welt. Kurz darauf distanziert man sich da aber wieder davon, von dem Begriff, und nennt sich eher entwicklungspolitische Opposition. November 1970 erscheint dann, wie ich vorher schon erklärt habe, die erste Ausgabe der Blätter des IZ3W. Das hat Christian auch schon darauf hingewiesen. Und 1978 sind wir dann hier in diese Räume umgezogen. In den 80er Jahren, kann man sagen, war so die Blütezeit der Blätter mit einer Auflage von eben fast 8000 Stück. Mitte der 80er Jahre kamen auch neue Debatten hier ins IZ3W. Da wurde dann die Tourismuskritik angestoßen, die dann später auch in einem tourismuskritischen Projekt von der EU gefördert auch nochmal vertieft wurde. Das war dann Ende der 90er Jahre bis Mitte der 2000er.
Außer dass sich linke Medienprojekte in einer sich verändernden Welt und angetrieben von sich verändernden politischen Debatten eigentlich ständig ein Stück neu erfinden müssen, haben sie natürlich ein großes Problem: Geldmangel. Man hat halt keine großen Werbeeinnahmen oder gut betuchte Eigentümerinnen. Der Mangel an Geld hat allerdings die verschiedensten Folgen. Auch darum ging es bei der Pressekonferenz der ADW.
Sonst gab es finanzielle Krisen, die uns vielleicht eher an den Abgrund gelenkt haben, aber das haben wir immer sehr gut gemeistert. Die letzte war, würde ich sagen, vor 8 Jahren oder so circa, als wir dann auch eine große Abo-Kampagne gestartet haben unter dem Motto IZ3W in Not. Damals waren wir wirklich in Not und es hat aber auch geklappt, dass wir da dann ein paar hundert neue Abonnenten, Abonnentinnen bekommen haben und das hat uns auch wieder finanziellen Auftrieb gegeben. Heutzutage stehen wir nicht am Abgrund, aber wir haben jetzt auch eine neue Abo-Kampagne im Zuge dieser Jubiläumsfeierlichkeiten aufgelegt und hoffen natürlich sehr, dass wir auch ein paar neue Leserinnen und Leser gewinnen.
Vielleicht ist auch noch erwähnenswert in dem Zusammenhang, dass ja hier auch ein selbstverwaltetes Projekt ist. Also von der Arbeitsorganisation ist es ja auch kein normaler kommerzieller Betrieb, sondern wir sind praktisch hierarchiefrei. Wir haben hier einen Einheitslohn. Also egal, ob jemand neu anfängt oder seit 20 Jahren dabei ist, es bekommen alle auf den Cent genau denselben sehr bescheidenen Lohn. Also es ist höchstens, wenn überhaupt, die Hälfte von dem, was sonst in unserer Branche, zum Beispiel Journalismus, üblich ist. Funktioniert also im Prinzip nur auch bei den Hauptamtlichen aufgrund von unheimlich viel Engagement. Also wir sind alle, wenn man so will, Überzeugungstäter und Täterinnen. Wir machen das aus einer politischen oder ethischen Grundüberzeugung heraus. Karriere machen kann man hier nicht wirklich. Deswegen müssen wir auch leider immer wieder mal Leute verabschieden, die sich das gar nicht auf Dauer leisten können, hier zu arbeiten. Das ist tatsächlich manchmal im Wortsinn zu verstehen. Wir können uns das alle nur aufgrund von Nebenjobs leisten, hier zu arbeiten. Man zahlt da eigentlich irgendwie ein Stück weit drauf. Und immer wieder müssen Leute auch da die Notbremse ziehen und wegen Kindern oder aus anderen Gründen auch mal sich beruflich anderswohin orientieren. Was andererseits eben aber auch dazu führt, dass immer wieder neue Leute, auch jüngere Leute dazu kommen. Und es ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt, finde ich, dass wir inzwischen sowas wie ein intergenerationelles Projekt sind. Sprich, wir haben hier Leute mit Anfang 20 und mit 70 Jahren unter einem Dach in einem Projekt versammelt. Und die verbindende Klammer ist das politische Engagement.
Das finde ich auch echt immer wieder faszinierend, wie viele junge Leute dann doch auf uns stoßen, sich hier engagieren wollen. Der Praktikumsplan zum Beispiel für die Redaktion mal auf 2 Jahre hinausgebucht oder anderthalb, und man muss sich da richtig...
Engagierter Journalismus heißt ja auch irgendwie, man propagiert auch so ein bisschen vielleicht auch eine Sache. Gibt das nicht auch Probleme mit der Objektivität dann?
Also die klassische Trennung, wie wir sie aus der Badischen Zeitung zum Beispiel kennen, zwischen Nachricht und Kommentar, die gibt es bei uns in der Tat eher nicht. Mhm. Es sind in der Regel sind die Texte ja hintergründige Analysen, und die haben natürlich auch immer oft eine kommentierende oder bewertende Anteil, diese Texte. So, das ist schon richtig. Wir versuchen aber schon, einfach durch die vielen Diskussionen, die wir auch innerhalb der Redaktion führen, keine extremen Ansichten Vorschub zu leisten. Also das ist schon auf gewisse Art und Weise ausgewogen. Wir haben jetzt keine knallharte Blattlinie, dass wir sagen, wir verfolgen diese und jene politische Position. Ich würde unsere Haltung da eher als linksplural bezeichnen, was aber nicht heißt, dass es völlig beliebig ist. Und natürlich gibt es bestimmte politische Orientierungen, die wir haben. Zum Beispiel nationalistische Bewegungen werden von uns tendenziell immer kritisch gesehen, egal wo und von wem sie sind. Auch die linksnationalistischen Bewegungen in Lateinamerika sehen wir tendenziell kritisch.
Tja, wer hätte das damals wohl gedacht, dass so ein linkes Projekt 50 Jahre überstehen kann? Überstanden hat es mit der Grundformel Solidarität mit dem globalen Süden, ein Thema, das immer neue Leute an die Zeitschrift herangeführt hat. Zugleich blieb bei allem Wandel auch ein Stück Kontinuität erhalten, und auch das ist wichtig. Heute geht die IZ3W in ihrer Öffentlichkeitsarbeit auch neue Wege. Hören wir dazu am Schluss noch Katrin Dietrich.
Meine Kollegin hat mich ja schon vorgestellt, Katrin Dietrich, ich koordiniere die Bildungsarbeit im IZ3W. Wichtig finde ich in dieser ganzen Jubiläumsberichterstattung, es gibt natürlich die Zeitschrift, die bundesweit bekannt ist, aber seit rund 10 Jahren macht die Aktion Dritte Welt auch verstärkt Projektarbeit. Das ist zum einen das Forschungsprojekt Freiburg Postkolonial, was von Heiko Wegmann geleitet wird. Das ist eine umfangreiche Webseite, die sich mit der Freiburger Kolonialgeschichte beschäftigt. Er hat da unglaublich viele Details und Hintergrundinformationen rausgefunden. Dazu gehört auch ein Stadtrundgang, der schon mehrfach in Freiburg durchgeführt wurde, und ein Hörspaziergang. Das eine Projekt. Dann machen wir seit 10 Jahren verstärkt Bildungsarbeit unter dem Namen Fernsicht. Dahinter stand die Idee, da die Zeitschrift ja doch sehr akademisch ist, sich ein akademisches Lesepublikum eigentlich richtet, dass man die Inhalte nochmal anders aufbereitet, auch für ein anderes Publikum präsentiert und zeigt es. Wir sind Jugendliche, Schülerinnen, aber auch Lehrkräfte. Wir machen verstärkt in den letzten Jahren auch Fortbildungen zu Nord-Süd-Politik für etwa Mitarbeiterinnen der Stadt Freiburg. Haben wir das jetzt schon mehrfach gemacht. Das vollständige Angebot gibt es auf der Website. Also ist eine ganze Palette an Projekttagen zustande gekommen. Wir sind aktiv in einem Netzwerk, in einem Bildungsnetzwerk mit Freiburger Vereinen und Institutionen, mit migrantischen Vereinen, und gemeinsam veranstalten wir jetzt seit 5 Jahren die internationalen Wochen gegen Rassismus, die jetzt diese Woche anfangen. Auch das wird langsam immer größer. Und wir haben seit 2 Jahren ein weiteres Bildungsprojekt im Haus namens Turuk, das sich speziell mit dem Thema Islamismus und Islamfeindlichkeit beschäftigt und auch hier Fortbildungen anbietet, Workshops für Schülerinnen. Genau, also vielleicht nochmal zusammengefasst, der Wunsch, die Inhalte auf einer lokalen Ebene und nochmal anders als nur in der Textform aufbereitet, dann eine andere Zielgruppe heranzuführen. Dazu gehört dann auch noch eine Radiosendung einmal im Monat mit Radio Dreieckland, auch ein enger Kooperationspartner von uns, nennt sich Süd-Nordfunk. Jeden ersten Dienstag im Monat kommen dann oft auch Interviews mit Autorinnen der IZ3W drin vor.